Ihr Lieben, wir leben in einer Welt voller Bezeichnungen, nicht wahr? Bezeichnungen für Dinge oder Personen, Bezeichnungen sind wichtig. Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck, Außenministerin Baerbock, Prinz Charles, jetzt nicht mehr. König Charles, muss man sich erstmal dran gewöhnen, nicht wahr? Präsident Wladimir Zelensky. Ich bin mir sicher, wenn ihr diese Namen hört, dann tut das was mit euch. Wenn ich diese Namen höre, dann kommen Reaktionen, positiv wie negativ. Sobald wir einen Namen oder eine Bezeichnung hören, weckt das etwas in uns, je nachdem, was für eine Erfahrung wir gemacht haben mit dieser Person. Es kann tiefes Kopfschütteln sein, wo man nur sagt, wie kann man nur so eine Energiepolitik vom Zaun brechen. Aber es kann auch eine Bewunderung sein. Für einen Mann, der versucht, jeden Tag Millionen von Flüchtlingen ein Stück Hoffnung zu geben und zu sagen, die Zeiten werden sich ändern. Namen und Bezeichnungen können aber auch Erwartungen in uns wecken. Manchmal auch falsche Erwartungen, dass wir sie mit diesem Amt oder mit dieser Person, dessen Namen wir gehört haben, sagen, er kann das gar nicht tragen. Unerfüllbar. Und der Evangelist Markus hat uns Jesus in seinem Evangelium vorgestellt. Und das versuchen wir schon seit Monaten oder seit langer Zeit einfach dort zu erfassen, welche Namen oder welche Bezeichnungen über Christus sind euch noch bekannt? Das sind die, die ich gefunden habe. Ja, Christus, was bedeutet der Messias? Sohn Gottes, Menschensohn, Davidsohn, Nazarener, Elia, Prophet, König der Juden, Meister, Rabbi und Lehrer. Alles Bezeichnungen für Jesus im Markus-Evangelium. Und meine Frage an euch jetzt, und da will ich mit euch hin, weil das ist das, was Markus auch versucht hat, einen besonderen Schwerpunkt zu legen. Welche Bezeichnung über Jesus, denkt ihr, ist nach Markus die aussagekräftigste? Die, die am meisten Gewicht hat, die, wenn Juden sie hörten, sie erstmal in eine Schockstarre gingen. Sie sagten, das kann im Grunde nicht sein. Welche Bezeichnung, denkt ihr? Arthur, du triffst es gleich den Nagel auf den Kopf. Bist wie dein Sohn, ne? So ein wandelndes Lexikon. Mark auch, ja. Das ist der Sohn Gottes. Obwohl Christus auch eine ganz entscheidende Rolle spielt. Aber Sohn Gottes ist die Bezeichnung, ihr Lieben. Es gibt davon 7 im Markus-Evangelium. Dazu gehört auch der Ausdruck Sohn des Hochgelobten oder geliebter Sohn. Und von diesen 7 Begebenheiten, wo Jesus, der Sohn Gottes, genannt wird, gibt es 3, die besonders aussagekräftig sind. Und da knüpfen wir nämlich an, wo wir nämlich aufgehört haben, bei Ostern mit den 7 Worten Jesu. Was geschah sofort danach? Was ist das Erste, was geschah, nachdem Jesus starb? Und es hat mit dieser Bezeichnung Sohn Gottes zu tun. 7 Stück. Ich will euch die auch mal kurz zeigen. Markus 1,1. Allein schon da wird es deutlich. Der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, des Sohnes Gottes. Damit startet Markus. Das ist das, was er versucht hat, die ganze Zeit uns beizubringen. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Dann sehen wir 2-mal, dass Gott der Vater selbst zu Jesus sagt oder von Jesus sagt, du bist mein geliebter Sohn. Gott hat nur 2-mal gesprochen im Leben Jesu, also wo wir das wissen, öffentlich gesprochen. Und das war immer, um Jesus zu bezeichnen als seinen eigenen Sohn. Markus 1, 11 und Markus 9, 7. Und dann gibt es zwei Ereignisse, wo Menschen es sagen. Einmal in negativer und einmal in positiver Weise. In negativer Weise ist es der jüdische Gerichtshof hier unten, als die Gerichtsverhandlung in der Nacht war, in der Jesus verurteilt werden sollte. Wisst ihr, was die entscheidende Frage war, wo sie gesagt haben, jetzt haben wir ihn. Jetzt bist du des Todes. Weil sie fanden nichts, egal was sie angeführt haben. Aber hier, das war die Frage, bist du der Christus? Bist du der Sohn des Hochgelobten? Und als Jesus das bejahte, das wissen wir ergänzend aus dem Matthäus-Evangelium, sagte der hohe jüdische Rat was? Gotteslästerung. Du bist des Todes. Sie haben verstanden, zu sagen, ich bin der Sohn Gottes, heißt, ich bin Gott von gleicher Art. Das war noch mehr als zu sagen, ich bin der Christus oder der Messias. Und der andere Mensch, der es dann aber positiv, in ehrfürchtiger Weise erzählt oder gesagt hat, am Ende war der römische Hauptmann am Kreuz, in dem Moment, als Jesus starb. Und da kommt wieder das Bekenntnis, dieser Mensch war wahrhaftig Gottes Sohn. Und zwei kommen von unreinen Geistern. Und zu denen sagt Jesus, stopp, ihr dürft diesen Titel, diese Bezeichnung von mir nicht in der Öffentlichkeit gebrauchen. Nicht jeder durfte das sagen. Es ist ein gewaltiges Vorrecht, dass wir heute hier sitzen dürfen, zuhören dürfen und mit Überzeugung sagen dürfen, Jesus ist der Sohn Gottes. Das darf nicht jeder. Das kann nicht jeder, schon gar nicht mit Überzeugung. Übrigens aus dem Johannesevangelium das gleiche Argument. Ja, Johannes 5, Vers 18. Und nun suchten die Juden, Jesus noch mehr zu töten, weil nicht, weil er den Sabbat aufhob, sondern weil er auch Gott seinen Vater, kann es einer beenden, Vater nannte und sich so Gott gleich machte. Das war der Knackpunkt. Das war der Knackpunkt. Das zu verstehen, was heißt das, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und in diesen sieben Momenten gibt es drei Schlüsselmomente. Markus ging es von Anfang an um welche Frage, die er versucht hat, uns zu beantworten. Es gibt keine wichtigere Frage. Wer ist Jesus? Und diese Frage beantwortet er uns jetzt noch einmal am Ende, noch einmal mit dem höchsten Titel oder der höchsten Bezeichnung für Jesus. Das ist die wichtigste Frage, die du stellen kannst. Wer ist Jesus? Und das ist die wichtigste Antwort, die du dir selber geben kannst. Wer ist Jesus? Es gibt keine wichtigere Frage und keine bedeutendere Antwort, als mit Überzeugung sagen zu können, Jesus ist der Sohn Gottes. Markus ist hier dabei, uns das Evangelium sozusagen noch einmal eine Gesamtschau zu geben, es zu einem angemessenen Abschluss zu bringen. Dem Theologen Richard Borkham habe ich das zu verdanken, der mir selbst hier noch einmal die Augen geöffnet hat, was eigentlich in dieser Aussage des Hauptmanns steckt und wie Markus hier hingeht und entscheidende Elemente durch das Evangelium hindurch zusammenfügt, diese drei Schlüsselmomente, wo gesagt wird, Jesus ist Gottes Sohn. Das sind die Höhepunkte von Markus. Von diesen drei Momenten finden wir eins am Anfang, die Taufe, eins in der Mitte. Weiß einer schon, was es ist? Welcher Moment? Die Verklärung Jesu. Und eins am Ende. Direkt, als er seinen letzten Atemzug tat. Und diese drei Elemente haben eine tiefe Verbindung miteinander. Ich habe es genannt, Jesus, der Sohn Gottes. Das sind die drei Schriftstellen dazu. Ich werde heute euch nur ab Vers von 5, Markus 1, 9 bis 11, Markus 9, 2 bis 8, Markus 15, 37 bis 39, eigentlich müsste ich von 34 lesen, weil dort auch noch etwas drin erscheint. Aber diese Stellen möchte ich mit euch lesen und dann werde ich eine Übersicht nochmal machen. Und dann werden wir uns aber auf den ersten Text nur heute konzentrieren. Markus Kapitel 1, die Taufe von Jesus. Markus 1, die Verse 9 bis 11. Und es geschah in jenen Tagen, Jesus kam von Nazareth in Galiläa und wurde von Johannes im Jordan getauft. Und sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabfahren. Und eine Stimme kam aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Gehen wir zur zweiten Schlüssel, dem zweiten Schlüsselmoment der Verklärung Jesu. Markus 9, die Verse 2 bis 8, damit wir einfach den Zusammenhang kriegen. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus Petrus und Jakobus und Johannes mit und führt sie für sich allein auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet. Und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß, so wie kein Walker, der auf der Erde weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose und sie unterredeten sich mit Jesus. Und Petrus begann und sagte zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht. Und es kam eine Wolke, die sie überschattete, und eine Stimme kam aus der Wolke: Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Und plötzlich, als sie sich umblickten, sahen sie niemanden mehr außer Jesus. Diesen Moment nennt man die Verklärung Jesu, wo das einzige Mal in der Geschichte Jesu hier auf dieser Erde für einen Moment durch seinen menschlichen Körper, durch seinen menschlichen Leib, seine Göttlichkeit sichtbar durchbrach. Und dabei erscheinen 2 alttestamentliche Propheten, die schon längst verstorben sind, Mose und Elia. Und Gott schließt diese Erscheinung ab. Mit was? Mit dem Wort: Dieser ist mein geliebter Sohn. Und der letzte Schlüsselmoment ist der Moment direkt nachdem Jesus seinen letzten Atemzug tat. Jesu Tod. Markus 15, 37 bis 39. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und der Vorhang des Tempels zerriss in 2 Stücke von oben bis unten. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er so verschied, sprach er: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Gottes geliebter Sohn. Markus, ihr Lieben, wir haben das oft gesehen, Markus Evangelium. Markus mag diesen Dreiklang. Ich auch übrigens. Viele Predigten sind so aufgehoben. Das mache ich oft nicht bewusst. Markus hat aber diese Struktur immer wieder gewählt. Ob das in Markus 4 die 3 Samengleichnisse waren, die 3 Leidensankündigungen gegenüber seinen Jüngern, dass er sterben muss und sie das bis zum Ende nicht richtig annehmen konnten. Genauso gab es 3 Momente dann im Garten Gethsemane, wo die Jünger schliefen, als Jesus sagte: Wacht mit mir. Und Petrus, der 3-mal sagte: Ich kenne ihn nicht. Und so auch hier das gleiche dreifache Muster in der Bestätigung der Sohnschaft Gottes. Einfach mal eine Übersicht zu geben, die habe ich auch von Borken ein bisschen ergänzt. Verbindung zwischen den 3 Schlüsselmomenten der göttlichen Offenbarung. Das eine, die Taufe, Verklärung und der Tod, Schrei der Verlassenheit. Das, was wir hier jetzt, da müsste man eben noch 34 mit dazu nehmen, dann würde man auch noch sehen, dass alle drei Texte mit dem Propheten Elia in Verbindung stehen. Durch wen wurde Jesus getauft? Durch Johannes. Johannes wurde für Elia gehalten. Dann in Markus 9 erscheint Mose und Elia. Elia als Verstorbener. Sie sehen ihn. Und dann, als Jesus sagt, Eli, Eli, lama rabbasani, sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was war die Reaktion der Menschen? Kommt, lass uns warten. Wir wollen sehen, ob Elia kommt. Ob Elia kommt. Dann, in allen dreien, und das ist der entscheidende Schlüssel, das Bekenntnis zweimal von Gott, dem Vater selbst, das ist mein Sohn. Und am Ende ist es ein Mensch. Gott übergibt, merkt ihr schon was? Und da kommen wir am Ende irgendwann hin bei der zweiten Predigt. Gott übergibt dieses Bekenntnis in die Hände der Menschen. Sprecht ihr es weiter? Die entscheidende Aussage. Das, was ich begonnen habe. Und hier, vor allen Dingen zwischen dem Tod Jesu und seiner Taufe, gibt es einen ganz erstaunlichen. Und das zeigt, dass Markus wirklich ganz bewusst gesagt hat, ich will den Anfang und Ende miteinander verknüpfen. Ist euch aufgefallen, wie der Himmel beschrieben wird in der Beschreibung bei Markus? Was da stand, als ich das las? Ist das einem aufgefallen? Der Himmel teilte sich. Dahinter steht das griechische Wort schizo. Man kann es übersetzen, der Himmel zerriss. Und Markus gebrauchte dieses Wort nur zweimal in seinem ganzen Evangelium. Und jetzt ratet mal, wo er das noch einmal gebrauchte. Als der Hauptmann sagte, wahrhaftig, in dem Moment zerriss im Allerheiligsten der innere Vorhang von oben nach unten. Das ist eine ganz bewusste Verbindung, die Markus uns hier zeigt. Und in allen drei Fällen passiert etwas von oben nach unten. Der Himmel reißt auf. Und Gott, der Vater, spricht von oben nach unten. Dies ist mein geliebter Sohn. Bei Jesu Tod, der Tempelvorhang zerreißt von oben nach unten. Und die Wolke, die bei der Verklärung Jesu herabkam, kann man zumindest so lesen. Von oben nach unten. Drei entscheidende Offenbarungen. Der Himmel aufgerissen. Hier wird uns mitgeteilt, ihr Lieben, wie gehen wir denn jetzt mit Jesus richtig um? Wenn wir das verstanden haben, dass Jesus der Christus ist. Hier sind entscheidende Lebenslektionen, die Markus versucht uns zu zeigen. Jesu Taufe, Jesu Verklärung und sein Tod. Und ich habe es so genannt, was ist das Evangelium? Womit soll unser Leben gefüllt sein? Was sagen diese drei Begriffe oder diese drei Schlüsselelemente für uns als Lektion? Das erste wird sein, liebe Jesus. Das zweite wird sein, folge Jesus. Das dritte wird sein, bekenne Jesus. Und damit fasst Markus das ganze Evangelium zusammen. Das ist der Umgang, wenn wir verstanden haben, wer Jesus ist. Was unser Leben jetzt ausmachen soll. Aber heute nur den ersten Punkt. Bocken sagt, für Markus ist die Bezeichnung Sohn Gottes die aussagekräftigste Beschreibung von Jesus. Damit meint er, es ist sogar kräftiger als wie die Aussage, Jesus ist der Messias oder der Christus. Weil hier Gott selbst hingeht und die Göttlichkeit von Jesus bestätigt, gleich am Anfang, so wie wir das im Johannesevangelium sehen, wenn Johannes am Anfang gleich sagt, das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und in Markus tritt Jesus hier bei der Taufe zum ersten Mal in die Öffentlichkeit. Zum ersten Mal dürfen Menschen ihn sehen, erleben. Und das Erstaunliche dabei ist, das ist auch die erste Passage, die wir in der Bibel sehen, wo Gott in seiner Trinität das erste Mal so in die Öffentlichkeit tritt. Das ist ein trinitarisches Ereignis. Jesus als Mensch lässt sich taufen. Durften wir letztes Jahr erleben mit Mark und den zwei Mädchen. Der Vater reißt den Himmel auf und spricht von oben herab. Und der Geist kommt als Kraft von oben herab, um Jesus zu befähigen. Bisher wurde Gott nie so trinitarisch wahrgenommen. Das ist ein ganz besonderer Moment, ihr Lieben. Christen haben oft versucht, im Alten Testament die Trinität Gottes zu lesen. Es gibt Stellen, die weisen darauf hin, aber nie in dieser Form. Und was die frühen Christen dazu brachte, Gott wirklich als Trinität zu sehen, als Dreieinheit zu sehen, das waren, ihr Lieben, genau diese Texte. Damit hat es begonnen, dass sie gesagt haben, was ist denn das? Alle drei Personen der Gottheit treten zum ersten Mal gemeinsam auf beim Beginn des Wirkens Jesu auf der Erde. Und noch etwas Wesentliches wird uns hier gesagt, das auch fundamental wichtig ist. Nämlich hier sagt Gott selbst etwas über seine Beziehung zu seinem eigenen Sohn. Was? Ganz entscheidend. Und das ist das Erste, was Gott will, dass wir verstehen sollen, wenn wir überhaupt Gott als Trinität durchdenken. Er spricht nicht von irgendeinem Amt. Er spricht von was? Du bist mein geliebter Sohn. Gott offenbart ein Liebesverhältnis zu seinem Sohn. Ein Liebesverhältnis. Wir leben, damit wird die Dreieinheit Gottes für uns zu einem Vorbild. Für unser Verhältnis zu ihm und auch zueinander. Es beginnt alles mit einem Liebesverhältnis. Und was die Trinität schon seit Ewigkeit untereinander lebt, das ist das, was Gott jetzt sagt, jetzt lade ich euch ein. Ihr dürft eintreten in ein Verhältnis, was ich mit meinem Sohn schon seit Ewigkeiten habe. Ihr dürft in dieses Liebesfest eintreten, teilhaben davon. Versteht, wer er ist. Und die ganze Vorgabe dazu ist die Identität von Jesu, die Gott hier offenbart. Alle drei göttlichen Akteure erscheinen. Aber entscheidend auch hier, all das passiert auf der Erde. Es startet im Himmel. Aber es geschieht hier auf der Erde. Es wird im Himmel eingeleitet. Jesus sieht, wie der Himmel aufgerissen wird. Normalerweise, wenn Menschen in den Himmel schauten, Propheten in den Himmel schauten, dann war das meistens eine Einladung gewesen, kommt nach oben. Stephanus, als er starb. Johannes in der Offenbarung. Stephanus sieht den Thron Gottes. Das war die Einladung, ich bin bereit, dich zu empfangen, als er gesteinigt wurde. Und Jesus sieht stattdessen den Himmel aufgerissen und er sieht was? Gott kommt herab in Form einer Taube. Er kommt auf die Erde. Und ihr Lieben, dieses Bild und die Wortwahl, die Markus hier verwendet, zerrissener Himmel, ist eindrücklich und sehr bewusst. Und es spricht davon, dass Gott dabei ist, mit Jesus in dieser Welt den Einbruch von Gottes Reich mit Macht vorzubereiten. Jetzt sagt Gott, ich war schon in ewiger Gemeinschaft mit ihm. Aber jetzt ist mein Sohn bei euch. Er ist bei euch. Er ist einer von euch. Und ihr Menschen seid dadurch hiermit von mir eingeladen. Nutzt das. Macht mit an diesem Liebesfest. Ich öffne euch die Türen weit. Welche Lektion ziehen wir aus dieser ersten Aussage? Liebe Jesus, wenn du richtig mit Jesus umgehen willst, wenn du verstehen willst, was Markus die ganze Zeit versucht hat, dir ans Herz zu legen, wie du Evangelium wirklich leben kannst zum Teil deines Lebens, dass du am Ende sagen kannst, ich habe mein Leben nicht irgendwie verplempert, dann beginne damit. Liebe Jesus. Und wie? So wie Gott geliebt werden will. So wie Gott geliebt. Das ist die Botschaft, die hier drin steckt. Liebe Jesus, so wie Gott geliebt werden will. Ihr Lieben, die Kernlektion eines Lebens mit Jesus besteht nicht im Einhalten von Regeln und Gesetzen. Das ist nicht das, was Gott am Anfang ausspricht. Die Kernlektion des Lebens ist eine Liebesbeziehung. Jesus beantwortet die Frage nach dem wichtigsten Gebot, übrigens auch im Markus-Evangelium, in Markus 12. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und ganzer Kraft. Gott mit jeder Phase unseres Seins zu lieben. Und genau die gleiche Forderung stellt Jesus im Blick auf seine Person. Nur mit anderen Worten. Jesus sagt, das, was er über Gott sagt, liebt ihn mit der letzten Phase eures Seins. Genau das Gleiche sagt Jesus über sich. Liebt mich mit der letzten Phase eures Seins. Wisst ihr, wo Jesus das sagt? Es ist wichtig. Als Jesus sagt, folgt mir nach. Wer mir nachfolgt und wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, sagt Jesus, ist meiner nicht wert. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Seht ihr, Jesus will geliebt werden, wie man nur Gott lieben soll. Und Gott, der Vater, will, dass wir das lieben, was er liebt. Und darum ist die erste Lektion im richtigen Umgang mit Jesus zu lernen, ihn zu lieben, wie wir sonst nichts anderes lieben. Und ihr Lieben, da sind wir bei einem dicken Problem, nicht wahr? Da sind wir bei einem riesigen Problem. So, und das ist aber schon die Herausforderung des Evangeliums. Damit beginnt's. Aber jetzt haben wir ein riesiges Problem. Und Gott weiß, dass wir dieses riesige Problem haben. Denn lieben können wir sehr wohl. Wir lieben alles Mögliche, nicht wahr? Wir lieben gutes Essen. Ich tue das. Ja. Wir lieben schönen Urlaub, ein schönes Zuhause, schönes, aufgeräumtes, großes Zuhause. Wir lieben treue, verständnisvolle Freunde. Wir lieben unsere Bequemlichkeit. Tue ich auch. Oder die Dinge, die wir selbst aufgebaut haben, in die wir investiert haben. Das bedeutet uns was. Das lieben wir. Vielleicht lieben wir auch unsere Gradlinigkeit, dass wir niemandem anderen etwas schuldig bleiben, dass wir sagen können, hey, das habe ich vollbracht. Das gehört mir. Und wir lieben Menschen, die uns besonders nahe sind oder sollten sie lieben. Aber was ist das Problem mit all diesen Dingen, die ich gerade genannt habe? Und ihr könnt eure Sachen dort einsetzen. Sag das mal zu ihr. Was sind die Dinge, die du wirklich liebst? Was liebst du? Mach die dir einfach mal bewusst. Und was ist das Problem mit all diesen Dingen? Was ist die Schwierigkeit daran? Sie machen abhängig, genau. In einer unguten Weise. Und nichts von dem rettet uns. Richtig? Nichts von dem erlöst uns. Und trotzdem lieben wir diese Dinge. Und was Gott will, seht ihr, was Gott will? Gott will, dass wir das lieben, was uns wirklich frei machen kann, was uns wirklich erlösen kann, was uns wirklich die ewige Sicherheit gibt. Gott will, dass wir das lieben, was am meisten liebenswürdig ist. Weil er weiß, darin ist Freiheit. Wie liebt man Jesus richtig? Wie können wir denn Jesus richtig lieben? Vielleicht hilft einfach der Kleine. Wann warst du das letzte Mal verliebt? Ist erstaunlich, nicht wahr, was wir leisten können, wenn wir das Gefühl des Verliebtseins haben, nicht wahr? Unser Leben kann noch so vollgestopft sein, vor allen Dingen bei uns Männern. Ich rede jetzt mal von uns Männern, ich denke, bei Frauen ist es wahrscheinlich ähnlich. Was können wir auf die Beine stellen, wenn wir jemanden richtig lieben, nicht wahr? Auf einmal hören wir intensiv zu, obwohl wir überhaupt keine Zeit haben. Auf einmal finden wir Zeit. Und wir tun das alles sogar noch gern. Es fällt uns nicht mehr schwer. Opfer, der Begriff Opfer spielt auf einmal keine Rolle mehr. Merkt ihr das? Wenn ich wirklich liebe, gibt es kein wirkliches Opfer mehr, weil ich die Dinge beginne gern zu tun, selbst wenn sie schwer sind. Auf einmal stehen Männer in der Küche. Auf einmal können sie kochen. Auf einmal stehen sie am Spülstein und trocknen ab. Und das Beste ist, alles noch von Herzen gern. Aber nur, wenn die richtige Person dabei ist. Nur dann. So, jetzt habe ich Lena wieder viel Stoff gegeben für diese Woche, was sie mir diese Woche wieder unter die Nase reiben kann. Aber es stimmt so, oder ist es nicht so? So ist es, nicht wahr? Wenn wir etwas lieben, richtig lieben, dann ist kein Berg zu hoch. Die Liebe ist das, was Kraft freisetzt. Und die Liebe ist das, was uns von falschen Bindungen löst, wenn wir beginnen, das Richtige zu lieben. Und deswegen ist in der Liebe zu Jesus in dieser Form auch die Kraft enthalten, uns zu lösen von falschen Bindungen. Freiheit. Merkt ihr, in der Liebe, da setzt sich die Kraft frei, falsche Bindungen aufzugeben und eine intensive, lebendige Beziehung mit dem einen zu führen, der wahrhaft liebenswürdig ist über alles. Das ist das Geheimnis des Evangeliums. Darum geht's. Und das ist das, was Gott uns von Anfang an sagt. Er sagt, das ist meine Beziehung zu meinem Sohn schon immer gewesen. Und ich lade euch ein. Ich habe ihn zu euch gesandt. Er ist jetzt einer von euch. Und ich öffne euch die Tür. Tretet ein in diese Beziehung mit mir und ihm. Vielleicht als Aufgabe zum Nachdenken und zum Mitnehmen. Ich weiß, dass das eine sehr herausfordernde Aufgabe ist. Und man muss darüber nachdenken, man muss darüber meditieren und sich Dinge auch erst einmal bewusst machen. Wie lebst du das Gebot, Jesus zu lieben über alles? Kommst du zu kurz? Wie müsste es aussehen und was müsste passieren, dass du diese Verbindung echt so lebst? Was müsste sich verändern? Und woran liegt's? Gottes Einladung steht von Anfang an. Jesus ist mein geliebter Sohn. Was für ein Vorrecht für uns zu wissen, Jesus sucht eine Antwort der Liebe, auch von uns, von dir und mir. Er will eine Antwort, eine Reaktion. Warum? Weil er gekommen ist, weil er uns liebt. Er hat es zuerst gezeigt. Jetzt ist es an uns, ihm eine Antwort zu geben. Amen.